Landwirt Podcast. Kritisch, praktisch, unabhängig.
Hallo und servus, liebe Landwirthörer. Heute geht es um eine Aktiengesellschaft für Bio-Eier. Was nach Großkonzern klingt, ist ja bei Biohennen AG ein Modell für bäuerliche Mitbestimmung. Unser Redakteur Marcel Buffler aus dem Allgäu ist heute beim Vorstand zu Gast und spricht über die Packstelle, die ihren Lieferanten mehr bieten will als nur Vermarktung. Bevor es losgeht, möchte ich mich bei allen bedanken, die uns bereits abonniert haben und uns folgen. Wenn du uns noch nicht folgst, dann wäre jetzt natürlich die Möglichkeit, das zu ändern, denn jede Unterstützung hilft uns als Fachmedium weiter, um unabhängig zu berichten. Alle Infos zu unseren Zeitungen und zu unseren Abos findet ihr unter www.landwirt-media.com. Und jetzt geht's auch schon los mit dem. Und jetzt geht's auch schon los mit dem Gespräch.
Mein Name ist Timmern Grabein. Ich bin noch 32 Jahre alt und bin quasi in der Firma aufgewachsen, dadurch, dass meine Mutter Gründungsmitglied quasi war, allerdings in dem Fall noch nicht offizielles, sondern sie war quasi die erste Mitarbeiterin damals noch auf dem landwirtschaftlichen Betrieb von Walter Höhne, der das Ganze initiiert hat damals und war später auch mit ihm liiert. Aber somit kenne ich die Geschichte von der Firma eigentlich schon immer. Mein Plan war es aber früher tatsächlich jetzt nicht unbedingt dann in die Firma auch mit einzusteigen, sondern habe erst so ein bisschen meinen eigenen Weg gesucht, war dann auch 2 Jahre in Nürnberg, habe da ein Studium angefangen, was ich aber auch nicht abgeschlossen habe und bin dann tatsächlich zurückgekommen, allerdings erstmal zu Edeka Südbayern, habe da Handelsfachwirt gemacht und war da im Personalwesen und Projektwesen und bin dann 2022 erst in die AG eingestiegen, einfach als sich langsam auch die Frage gestellt hat, wie geht's denn mit der AG weiter, wer führt denn das auch weiter, weil eben die Mama auch immer älter wird, da ging sie dann auch 60er zu. Und dann haben wir gesagt, okay, was kann man da machen? Dann habe ich mich da beim Aufsichtsrat beworben sozusagen. Und die fanden die Idee dann auch gut. Und so kam das. Und seit Oktober 22 bin ich jetzt hier als Vorstand auch tätig.
Ja, wir hatten es ja jetzt schon, oder ich hatte es ja vorher schon angekündigt, eine Aktiengesellschaft im landwirtschaftlichen Bereich, beziehungsweise vielleicht auch im kleineren Rahmen bei einer Legegemeinschaft ist ja jetzt nicht unbedingt eine Rechtsform, die üblich ist. Wie kam es dazu?
Das ist richtig. grundsätzlich war das Ganze erstmal eigentlich eine GmbH und irgendwann haben sich die Gesellschafter dann dazu entschlossen, dass sie gesagt haben, okay, sie möchten das irgendwie öffnen, sie möchten auch den anderen Lieferbetrieben oder weiteren Lieferbetrieben die Möglichkeit geben, dass sie eben nicht einfach in irgendeine Gesellschaft, in irgendeine Vermarktungsgesellschaft liefern, wo sie quasi aber eigentlich kein Mitspracherecht haben oder auch keinen wirklichen Anteil dran, sondern sie möchten jedem Landwirt und jeder Landwirtin die Möglichkeit geben, dass sie auch quasi in ihre eigene Firma mit reinliefern und sich an der Firma eben beteiligen können und dann auch ein Mitspracherecht haben. Und dann hat man eben nach einer Rechtsform gesucht, die das zulässt. Bei einer GmbH ist es halt sehr aufwendig, da dauernd neue Gesellschafter hinzuzufügen und hat sich dann auch auf Anraten des Steuerberater damals für die Form der Aktiengesellschaft entschieden. Rückblickend muss man sagen, vielleicht wäre auch eine Genossenschaft gegangen, hat man sich allerdings damals dagegen entschieden und so wurde 2008 dann die GmbH in eine AG umgewandelt und ist jetzt seit 2008 firmiert unter die Biohennen AG. Und jeder Landwirt und jede Landwirtin und auch die Mitarbeitenden haben eben die Möglichkeit, sich hier an der Firma zu beteiligen und dann einfach ja in ihrer eigenen Firma mitzuarbeiten oder eben die Eier an die eigene Firma zu liefern.
Kauft man sich dann im Endeffekt Anteile an der Gesellschaft oder gibt es die, wenn man Lieferant wird oder Mitarbeiter, als Einstandsgeschenk an eine Aktie gratis dazu oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, Es gibt jetzt keine Aktie gratis dazu. Wäre tatsächlich ein netter Gedanke, ist allerdings tatsächlich schwierig umzusetzen, weil die Aktien ja davor auch immer jemandem gehören, und zwar Privatpersonen. Die AG selber darf keine Anteile an sich halten auf lange Sicht. Deswegen müsste quasi dann immer irgendein bestehender Aktionär sagen, ah, ich schenke jetzt dem und dem gerne, möchte der Person gerne was schenken. Deswegen existiert das Modell leider so nicht, sondern man müsste sich dann schon welche kaufen. Und die meisten Lieferanten tun das dann auch. Also die fangen das Liefern an und kaufen sich dann Anteile, meistens erstmal nur ein paar, damit man halt dabei ist. Und dann, wenn man gerne mehr in die Firma investieren möchte und damit sozusagen auch sein Mitbestimmungsrecht ein bisschen erhöhen möchte, dann kauft man halt irgendwann mehr Anteile. Es ist natürlich in der AG so, dass schon noch ein bisschen der prozentuale Anteil der Aktien sozusagen zählt, wobei wir viele Dinge, die wir jetzt nicht unbedingt typischerweise in der Aktiengesellschaft irgendwie abstimmen müssten mit den Aktionären, stimmen wir trotzdem mit ihnen ab, allerdings dann einfach mit einfachen Stimmverhältnissen. Das heißt, jeder, der da ist, hat quasi, jeder Betrieb hat einfach eine Stimme, und so stimmen wir tatsächlich zum Beispiel auch über Abrechnungsmodalitäten oder so ab, dass wir sagen, hey, wir könnten das so machen oder so machen, was ist euch lieber? Dann wird abgestimmt, einfache Mehrheit, und das, was die Mehrheit besser findet, so rechnen wir dann ab.
Sind dann Anteile verfügbar zu kaufen? Ist es dann frei, beliebig, dass man die Anteile erhöht, oder ist es da auch, wie jetzt beim Geschenk vorher, dass man sagt, wir haben eine fixe Anzahl an Anteilen, die wir dann, irgendjemand muss sie abgeben, damit ein neuer hinzukommen kann? Beziehungsweise ist das vielleicht sogar mit Lieferumfang von Eiern irgendwie gekoppelt oder?
Gekoppelt ist es an nichts. Wir hätten gerne, dass jeder quasi für jeden Händenplatz eigentlich eine Aktie hält, irgendwie so als Richtwert. Hat man sich mal so ausgedacht, weil irgendwer mal gefragt hat, wie viele Aktien soll ich denn kaufen? Dann hat man ihm das halt mal so gesagt. Im Grunde ist es aber jedem Betrieb freigestellt, wie viele Aktien er zeichnet und auf Oberaktien zeichnet. Finden es natürlich bloß immer schön, wenn sie Aktien zeichnen. Die Aktien müssen dann immer auch irgendwem abgekauft werden allerdings. Das heißt, es ist einfach, es wurde zur Gründung Summe X an Anteilen geschaffen und diese Anteile sind einfach im Verkehr. Und es wäre theoretisch natürlich möglich, nochmal eine Kapitalerhöhung zu machen. Das heißt, man schüttet neue Anteile aus, ist jetzt aber so bisher bei uns nicht nötig gewesen, sondern es findet sich eigentlich immer irgendwer, der dann irgendwie Aktien da Anteile verkauft, weil wir teilweise auch halt Betriebe haben, die vielleicht uns irgendwann verlassen haben, die teilweise noch Anteile haben. Oder weil irgendwer einfach mal ein bisschen mehr aufgenommen hat, zum Beispiel eben von Leuten, die uns mal verlassen haben, und dann sagt, ja, er wird da auch wieder was abgeben. Also manche Leute halten gerade ein bisschen mehr Anteile, allerdings auch so, um die ein bisschen zu speichern, quasi einfach, weil sie halt irgendwo sein müssen.
Die Gesellschafter bekommen dann einmal im Jahr eine Rendite ausgeschüttet.
Es gibt einmal im Jahr die Hauptversammlung. Die muss man nach dem Aktienrecht auch haben. Da stehe ich dann immer vorne und erzähle ein bisschen was über das Geschäftsjahr, über das Vergangene. Stell die Bilanz vor, beantworte Fragen dazu. Das heißt, man sieht auch ganz offen unsere Kostenstruktur, was vielleicht auch für die Betriebe ganz interessant sein könnte. Und kann da eben dazu Fragen stellen. Und da werden verschiedene Beschlüsse getätigt, unter anderem auch nochmal der Beschlussvorschlag zur Ergebnisverwendung. Und der sieht im Normalfall immer auch eine Dividendenauszahlung, im Normalfall von ungefähr 3% vor. Das ist allerdings nichts, was jetzt irgendwie fix ist oder was garantiert ist, sondern das wird jedes Mal in der Hauptversammlung beschlossen einfach. Da wird ein Vorschlag gebracht, den erarbeitet der Aufsichtsrat und der Vorstand. Und der wird dann zur Abstimmung gebracht und dann kann jeder Aktionär dafür oder dagegen stimmen oder kann auch einen Gegenvorschlag machen. Deswegen ist die Rendite sozusagen immer so ein bisschen unterschiedlich. Im Normalfall gibt es aber schon eine.
Wie viele Aktionäre sind dann ungefähr derzeit bei der Biohen AG?
Derzeit müssten um die 40 sein. Muss ich aber nochmal genauer nachschauen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht auswendig.
Und kann man da ungefähr grob sagen, über den Daumen gepeilt, anteilig an so und so viel sind Legehennenbetriebe und so viel sind Mitarbeiter, oder ist es?
Es sind der hauptsächliche Teil Legebetriebe. Dann gibt es noch ein paar inaktive sozusagen, die eben früher zum Beispiel mal Legehennenbetrieb waren oder auch teilweise Mitarbeitende, die ausgeschieden sind, die aber die Aktien einfach aktuell noch halten, weil sie sich auch nie darum gekümmert haben, loszuwerden. Und dann gibt es eben einen kleinen Teil an Mitarbeitenden. Aber der überwiegende Teil der Aktien ist wirklich bei Betrieben, einfach bei Landwirten.
Dann gehen wir doch gleich weiter direkt zu den Betrieben. Ja. Wie viele Betriebe liefern?
Aktuell haben wir 32 Lieferbetriebe.
Und von der Größenordnung sind die ganz unterschiedlich, oder?
Zwischen 2000 Hennenplätzen und 6000 Hennenplätzen ist da alles dabei. Wir sind allerdings auch, also wir haben uns letztes Jahr auch geöffnet für bis zu 12.000 Hennenplätze je Betrieb. Das hatten wir früher in unseren eigenen Richtlinien ausgeschlossen. Da haben wir jetzt gesagt, da gehen wir mit der Zeit. Und das ist allerdings kein Widerspruch dazu, dass wir nicht weiterhin auch kleinere Betriebe aufnehmen, solange das irgendwie natürlich auch logistisch Sinn macht. Das ist klar, ganz klar, das muss man immer dazu sagen. Das ist einfach, können jetzt nicht für 2.000 Hennenplätze ewig weit fahren. Aber wir sind ja in ganz Bayern eigentlich unterwegs. Das heißt, meistens kriegt man es schon hin. Und wir sind nach wie vor offen für fast alle Betriebsgrößen.
Aber 2000 ist so ein bisschen die Größe, wo man sagt, ab dann lohnt sich's, oder?
Ist immer, wirklich immer auch eine Frage der Lage. Und was, wie der Betrieb sonst so strukturiert ist. Wenn man eh beim Nachbarn blöd gesagt zum Beispiel sind, zweimal die Woche, weil der eh schon liefert, dann sind auch 1000 Hennenplätze kein Hindernis. Das ist dann, also wir verschließen uns da grundsätzlich erstmal gegenüber gar nichts. Natürlich mit 200, 300 Hennen macht das keinen Sinn. 1000 sollten es schon mindestens sein. Aber ab da sind wir eigentlich dann offen und muss man dann einfach gucken, wie gut das zusammenpasst, ob das Sinn macht. Sind wir auf jeden Fall immer gesprächsbereit.
Und die Betriebe sind über ganz Bayern verstreut, oder gibt es da irgendwie, dass genau, man sagt, im Umkreis von x Kilometern?
Nee, im Umkreis von x Kilometern eigentlich nicht. Wir sind in ganz Bayern verteilt. Wir haben ein paar so Nester tatsächlich. Die haben sich einfach gebildet. Das ist, weiß man auch nicht genau warum, aber das kam einfach über die Jahre so, dass wir in Niederbayern und in der Oberpfalz so ein bisschen gebündelt Betriebe haben. Aber wir haben auch einen im Allgäu. Wir haben auch, also wir haben zwei in Bavü gerade auch noch, der Allgäu da hinten, und bei Wangen ist der in der Nähe. Und dann haben wir einen bisschen weiter oben. Die sind noch aus alten Tagen, sonst sind alle in Bayern allerdings verteilt. Ja.
Wie sieht die Logistik aus?
Wir machen alles mit eigener Logistik tatsächlich, also gerade eine Abholung. Wir haben vier eigene LKWs und fahren damit immer Rundtouren. Das heißt, wir fahren erst Kunden an, Zentrallager, liefern da Ware aus und holen dann quasi auf dem Rückweg mehr oder weniger die Eier bei den Betrieben wieder ab. Jeder Betrieb wird zweimal in der Woche angefahren und dann sammeln wir die Eier ein, bringen sie zu uns in die Packstelle. Hier werden sie wieder sortiert, verpackt und gehen dann wieder raus.
Mit dem wir selber bekommen die dann die Horden zur Verfügung gestellt?
Verpackungsmaterialien stellen wir alles zur Verfügung. Also Wickelfolie muss man sich kaufen, kann man aber auch über uns beziehen tatsächlich. Aber wir machen jetzt seit diesem Jahr, letztem Jahr, Jahreswechsel mehr oder weniger, machen wir alles auf Plastikleergut auch. Hat einfach den Sinn, dass die Paletten deutlich stabiler gebaut sind. Und das Plastik, ich kann es ja sehr oft wiederverwenden einfach, hat also da auch einen gewissen Nachhaltigkeitsaspekt im Vergleich zu den Papphöckern in unseren Augen. Und die kriegen die Betriebe von uns kostenlos zur Verfügung gestellt. Das heißt, sagt einfach Bescheid, okay, wir gehen jetzt Höcke aus, wir gehen die Weide aus oder Paletten oder alles drei. Und dann bringt ihm der Fahrer bei der nächsten Gelegenheit wieder was mit, stellt ihm das hin und dann kann er das wieder verwenden, voll machen und dann nehmen wir es wieder mit.
Die Lieferverträge, sind die langfristig angelegt, werden die jedes Jahr neu ausgehandelt, werden die wie an der Börse, ich sag mal, Zeit in Echtzeit verhandelt oder wie sieht da die Kostenstruktur aus? Wie sind da die Betriebe dann?
Nee, wir sind in unserer Struktur relativ auf Sicherheit bedacht, bieten deswegen eigentlich auch immer langfristige Lieferverträge. Klar, wenn das jetzt jemand nicht möchte, dann sind wir da auch flexibel. Allerdings gerade bei Betrieben, die auch neu bauen oder so, finden wir es natürlich schon auch immer sinnvoll. Ist meistens für die Betriebe auch die bessere Wahl. Dann wirklich langfristig, das heißt im Normalfall bei uns der Standard ist auf 10 Jahre erstmal fest der Liefervertrag geschlossen. Das heißt, auf 10 Jahre garantieren wir, dass wir die Eier abholen und vermarkten. Und danach verlängert sich der Vertrag eigentlich automatisch immer um 2 Jahre, wenn man ihn nicht kündigt. Individuelle Anpassungen sind dann natürlich möglich. Die Preise sind natürlich nicht auf 10 Jahre festgeschrieben. Das wäre ein bisschen schlecht für die Betriebe jetzt zum Beispiel bei den letzten Jahren. Die richten sich im Grunde immer nach dem, was wir auch quasi im Handel umsetzen können. Und natürlich auch nach dem, was quasi die Kostenstruktur der Hennen einfach macht. Da muss man irgendwo immer die Balance dazwischen finden. Wir können natürlich nicht ewig mit dem Preis hochgehen, wenn man das nicht auch beim Handel umsetzen kann. Ich habe ja schon angesprochen, wir stellen ja einmal im Jahr bei der Hauptversammlung auch unsere Bilanzen vor. Das heißt, jeder Betrieb weiß eigentlich auch oder kann sehen, wie bei uns die Kostenstruktur ist. Und das finden wir tatsächlich auch sehr sinnvoll, weil es hilft einfach auch beim gegenseitigen Verständnis, warum vielleicht dann gewisse Dinge nicht möglich sind oder wie halt einfach die Lage ist sozusagen. Und insofern gestalten wir auch unsere Preisfindung für den Eierpreis immer sehr offen mit den Betrieben. Wir versuchen, den in der Regel immer zum Jahreswechsel dann nochmal anzupassen. Einfach auch, nachdem die Verhandlungen mit dem Markt abgeschlossen sind und haben in unserer Firmengeschichte jetzt aber auch noch nie den Preis irgendwie wieder zurücknehmen müssen oder so, sondern es gab eigentlich immer nur Anpassungen nach oben.
Wie ist zurzeit die Lage Bio-Eier-Eiermarkt? Also ist ja insgesamt, hört man oder liest man in den Medien überall Eiermangel aufgrund von Tierseuchen, Handelbeschränkungen, Zöllen, was auch immer.
Ja.
Wie ist da konkret jetzt im Bio-Eier-Sektor, wie reagiert der Handel? Ist der da zu Zugeständnissen eher bereit oder fährt der weiterhin ja eher die Druckschiene?
Zu Zugeständnissen, ja, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also der Handel versteht schon, dass es da eine gewisse Knappheit gibt, versteht aber dann trotzdem nicht unbedingt immer die hohen Preise. Das heißt, also die Preisverhandlungen beim Handel sind immer streng, egal wie die Angebotsnachfrage das Verhältnis ist. Trotzdem konnte man jetzt zum Jahreswechsel schon gewisse Preissteigerungen umsetzen, die auch dringend notwendig waren, die wir dann auch entsprechend an die Erzeuger weitergegeben haben. Sonst bleibt die Lage, also im Biosektor bleibt die Lage auf jeden Fall weiterhin angespannt. Es gibt grundsätzlich immer noch zu wenig Eier am Markt. Da ist auf jeden Fall noch einiges Potenzial da. Gerade auch im bayerischen Raum. Da stehen wir halt auch immer vor dem Problem, oder was heißt vor dem Problem? Das ist ja eigentlich eine schöne Sache. Das finden wir auch sehr gut. Aber es ist halt, macht natürlich so eine Mangellage sozusagen nicht besser, dass wir hier in Bayern sehr auf Regionalität setzen und deswegen hier am meisten auch dann bayerische Eier wiederum gekauft werden, beziehungsweise viele der Artikel auch mit dem bayerischen Bio-Logo also bayerischen Bio-Siegel ausgelobt sind und dadurch einfach auch nicht mehr Ware da ist, als das, was halt einfach da ist. Und man kann nicht irgendwo zukaufen, weil auch aus anderen Teilen Deutschlands oder so die Ware einem da quasi nicht weiterhilft. Deswegen, also gerade für bayerische Eier ist sozusagen schon noch ein guter Bedarf da.
Auch im Bio-Bereich, weil das war ja in anderen Segmenten bei Bio, war ja eher der Eindruck aufgrund der Wirtschaftslage, aber bei den Eiern kann man sagen, dass...
Nee, also wirklich einen Einbruch können wir jetzt auch nie erkennen. Das Ostergeschäft lief auch sehr gut. Und wir sehen da auf jeden Fall weiterhin noch einiges an Absatzpotenzial, was man auch langfristig dann noch nutzen kann.
Ihre Kunden sind die großen Lebensmittelhändler oder wie sieht da die Struktur aus?
In unserer Kundenstruktur sind wir tatsächlich sehr bunt gemischt. Wir hatten früher unseren Betrieb bis 2000 rum südlich von München. Dadurch waren unsere ersten Kunden auch hauptsächlich im Münchner Umland. Da haben wir teilweise die Kunden immer noch von damals. Das sind dann hauptsächlich halt so kleine Ökokisten oder inhabergeführte Naturkostfachhändler, die wir ja wirklich jetzt bald seit 30 Jahren teilweise beliefern, dann halt auch schon in der zweiten Generation und so. Wir haben uns allerdings auch relativ früh gegenüber dem Lebensmitteleinzelhandel geöffnet, in Form von der Edeka Südbayern, sind da auch schon seit Anfang der 2000er mit unseren Eiern drin, also mit unserer eigenen Marke auch, und haben das auch stetig ausgebaut. Und mittlerweile ist unsere Kundenstruktur sehr divers. Also wir haben wirklich von eben diesen inhabergeführten Naturkostfachhändlern über den großen Naturkostfachhandel oder Naturkostgroßhändlern bis hin eben zum Discounter und Lebensmitteleinzelhandel alles vertreten.
Läuft das dann immer unter den Biohen AG oder gibt es auch so Handelswarenmarken?
Es gibt auch Handelswarenmarken, ganz klar. Also wir verpacken zum Beispiel schon seit über 15 Jahren für die Norma-Eigenmarke die Eier für zwei Läger. Wir sind allerdings als Packstelle, das ist im bayerischen Biosektor tatsächlich auch noch etwas, wo wir sehr stolz drauf sind, weil das nicht mehr so viele in dem Maß haben. Wir liegen noch über 60% mit unserem Eigenmarkenanteil, also 60% der Ware oder über 60% der Ware geht wirklich unter unserem Label noch raus. Da hat sich in den letzten Jahren der Druck vom Handel auch stark verändert, dass die halt eigentlich immer nur wollen, dass du Eigenmarken packst von ihnen, also Handelsmarken. Damit begibt man sich aber halt auch in eine gewisse Abhängigkeit beziehungsweise Ersetzbarkeit, weil der Verbraucher sieht natürlich jetzt nicht unbedingt auf den ersten Blick, ob wir die packen oder ob eine andere Packstelle die packt, die Eigenmarke. Bei unserer Marke ist es ganz klar, wer die packt, und wir haben uns da wirklich schon auch ein Label aufgebaut. Das hat auch sehr, sehr früh der Herr Höhne damals schon, der eben das Ganze, ja, aus dessen Idee quasi diese Firma entsprungen ist, auch schon angefangen voranzutreiben, da irgendwie uns als Marke zu etablieren, und das hat sehr gut funktioniert. Also wir waren mit manchen Marken früher auch mal schon mal ein bisschen nationaler unterwegs. Das ist dann wieder auseinandergegangen mit den entsprechenden Kunden. Deswegen machen wir das jetzt nicht mehr, und wir kriegen wirklich immer noch, obwohl das jetzt auch schon bei 10 Jahre her ist, manchmal Kundenanfragen, ob man denn unsere Eier nicht wieder irgendwo bei ihnen in der Gegend, also jetzt aus dem nördlicheren Teil Deutschlands, beziehen könnte. Also das macht uns dann schon auch immer stolz und freut uns natürlich sehr.
Wie viele Eier sind es dann im Jahr, die bei Ihnen umgesetzt werden in der Packstelle?
Letztes Jahr waren es 35 Millionen Eier, die wir jetzt umgesetzt haben. Ausschließlich Verbandsbioware eben.
Von den Verbänden, gibt es da irgendwie Einschränkungen, dass man sagt, oder Hauptsache
Bio? Nee, da sind wir total frei, und solange jetzt keiner der Verbände irgendwelche Richtlinien beschließt, hinter denen wir gar nicht stehen könnten, bleibt es auch so, dass es jedem Betrieb selbst überlassen. Wir haben tatsächlich aktuell auch Absatzwege für 3 Verbände, sind also auch bei 3 Mitglied, und die Betriebe können sich das frei wählen, wie es auch vielleicht zur sonstigen Betriebsstruktur passt. Da machen ja auch unterschiedliche Betriebe noch unterschiedliche Dinge auch, mehr Feldbau, vielleicht auch Milchkühe oder so, und da bieten ja unterschiedliche Verbände unterschiedliche Potenziale, deswegen wollen wir denen da eigentlich nicht irgendwie groß reinreden.
Hatten Sie jetzt schon mal die Situation, dass Sie eine Eierüberproduktion haben oder ein Überangebot? Und wenn ja, was ist da der Plan B, um die Eier auf den Markt zu bringen?
Das Problem hatten wir tatsächlich ziemlich massiv 21, 22, als ich hier auch neu dazugekommen bin. Kurzfristig macht sowas dann natürlich immer Probleme, weil die Eier einfach ein Stück weit auflaufen. Langfristig hilft es da vor allen Dingen, sich einfach ein bisschen breiter aufzustellen, was wir auch getan haben. Einfach quasi die Abseitswege mehr aufzuteilen, so dass man da nicht ganz so abhängig ist, wenn jetzt bei vereinzelten Kunden die Nachfrage ein Stück weit einbricht, zusätzlich auch gewisse Kooperationen mit anderen Packstellen einzugeben, gehen, um sich dann vielleicht da gegenseitige Mengenschwankungen oder Nachfrageschwankungen quasi zunutze zu machen. Das heißt, nicht alle Packstellen haben ja immer gleichzeitig zwingend zu viel Eier oder vielleicht nicht in dem Ausmaß. Dementsprechend haben wir uns da einfach so ein bisschen breiter aufgestellt und besser vernetzt, um auf solche Lagen in Zukunft besser reagieren zu können. Ein gewisses Problem bleibt aber trotzdem einfach auch.
Gibt es da irgendwie eine Rückversicherung in Form von, dass es dann in die Industrieproduktion geht oder in Flüssigei?
Gibt's. Kann man auf jeden Fall machen. Da haben wir auch gute Kontakte, wodurch wir entsprechend die Eier auch wirklich da immer noch auch bei einem massiven Überhang dahin abführen konnten. Es ist allerdings so, dass das natürlich vom Preisgefüge schon eine ganz andere Geschichte ist. 22 hatte wirklich dann die Lage, dass langsam auch die verarbeitende Industrie vollgelaufen ist und gesagt hat, sie braucht eigentlich jetzt nicht mehr wirklich Ware. Wir konnten sie trotzdem noch abholen lassen dann, aber wir wissen auch, dass gerade kleinere Strukturen teilweise da echt zu kämpfen hatten, weil in der Zeit einfach du keinem Aufschlagwerk kommen musstest mehr mit, ah, ich würde dir hier eine halbe Palette Eier oder so bringen. Das war denen dann zu viel organisatorischer Aufwand. Die haben gesagt, nee, kriege ja am Tag keine Ahnung, wie viel Sattelzüge voll mit Eiern, brauche ich nicht, kannst du behalten, musst du selber dich drum kümmern. Und wir wissen, dass dann teilweise wirklich, dass die Betriebe dann dazu gezwungen waren, wirklich auch teilweise Eier einfach wegzuschmeißen. Ja.
Aktuell findet alles hier statt. Ist das irgendwie, ich glaube, Ihre Mutter hat es mir in der E-Mail irgendwie geschrieben gehabt, dass sie da hier eingemietet sind oder irgendwie so. Beziehungsweise, wie sieht die Zukunft der Packstelle aus?
Genau, also aktuell das Gebäude ist ein Mietobjekt. Hier sind wir seit 2001 drin, haben uns hier eingemietet, sind hier auch auf dem Gelände mehr oder weniger noch des Betriebs Rettermeier. Das ist tatsächlich einer der ersten Mitgliedsbetriebe auch. Also der war bei der GmbH schon dabei, hat sich jetzt allerdings letztes Jahr von uns gelöst, weil eben irgendwie das Konzept nicht mehr so ganz gepasst hat. Genau begründet hat das uns gegenüber jetzt auch nicht so ganz. Und wir haben schon länger mit dem Gedanken gespielt, dass wir gesagt haben, okay, wir müssten eigentlich mal uns räumlich verändern, einfach weil hier die räumlichen Einschränkungen mittlerweile die Arbeitsabläufe doch extrem behindern, weil wir halt nicht mehr die Flächen haben, so wie wir es bräuchten, vor allen Dingen nicht in der Struktur, so wie wir es bräuchten. Das heißt, wir nehmen die Paletten teilweise 3-4 Mal in die Hand, was natürlich jedes Mal einfach zusätzlicher Aufwand ist, und haben das jetzt da auch als richtigen Zeitpunkt dann gesehen, dass wir gesagt haben, okay, jetzt gehen wir in ein neues Gebäude und bauen das dieses Mal auch wirklich als AG selbst, um da einfach dann auch unabhängig zu sein und einen Mehrwert für uns die Gesellschaft eigentlich auch zu schaffen damit. Und hatten dann das Glück, dass die Stadt Fuburg da auch uns unterstützt hat und wir jetzt einen Gewerbegrund hier in der Stadt gefunden haben. Das heißt, wir können in Fuburg bleiben, ziehen allerdings mehr an Ortsrand, was uns auch glücklich macht. Aktuell sind wir so ein bisschen hinter einem Wohngebiet angesiedelt, was einfach mit zusätzlichem Logistikverkehr uns auch immer mehr Bauchschmerzen macht. Und sind jetzt in Zukunft eben am Ortsrand. schön im Gewerbegebiet, da stören wir niemanden, können uns eine neue Packstelle, die für unsere Bedürfnisse auch entsprechend abgestimmt ist, bauen und haben auch noch ein gewisses Erweiterungspotenzial dann da.
Wie viele Mitarbeiter sind da jetzt in der Packstelle derzeit?
Also sind wir uns ein bisschen diffizil. Wir haben einen Mitarbeiterstamm von 40 tatsächlich. Allerdings sind da ja über die Hälfte wirklich Minijobler oder Leute, die irgendwie nur zweimal im Monat oder so da sind. Ansonsten, der harte Kern sind eben ungefähr 20 Personen, die meistens aber auch auf Teilzeit tatsächlich angestellt sind. Und das setzt sich halt zusammen aus Verwaltung mit Auftragsbearbeitung, Qualitätssicherung, Buchhaltung und draußen der Produktion. Und zusätzlich haben wir natürlich auch noch eigene Lkw-Fahrer für unsere eigene Logistik.
Ist dann hier der ganze Tag Betrieb oder kann man sagen, die Eier kommen morgens an und bis mittags sind die dann alle soweit verpackt und schon wieder auf Reisen? Oder?
Nee, es ist schon mehr oder weniger den ganzen Tag Betrieb. Wir haben natürlich auch Bürozeiten, muss ja den Kunden auch eine gewisse Zeit geben, muss ja auf jeden Fall jemanden erreichen. Das von 18 bis 16.30 ist ja auf jeden Fall immer jemand. Die Produktion variiert tatsächlich so ein bisschen auch von den Bestelltagen her. Also verschiedene Wochentage haben verschieden hohes Bestellaufkommen. Deswegen sind die Mengen, die für jeden Tag benötigt werden, so ein bisschen unterschiedlich. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass eigentlich jeden Tag, also um 9 fängt immer die Schicht an und geht dann so 6 bis 8 Stunden.
Okay, und dann kommen die Eier rein, werden sortiert.
Genau.
Was gibt's denn für, das habe ich noch gar nicht gefragt, was es für verschiedene Produktlinien gibt, ziemlich die Sortierung dann, wenn ich so die Schachteln da oben sehe.
Wir haben im Grunde genommen 5 eigene Marken. Wenn man es ganz genau nimmt, 6, allerdings ist eins ein 6er Artikel, den wir in 2 verschiedenen Schachteln für verschiedene Kundengruppen tatsächlich anbieten. Also wir haben ganz klassisch einen 6er Artikel, wir haben einen 10er Artikel, wir haben das sogenannte Kräuterei, auch im 6er Verbund, und wir haben noch ein 2-Nutzungs-Huhn-Ei und über Ostern natürlich auch einen Bunzenartikel. Und ansonsten packen wir eben noch verschiedene Handelsmarken. Und in der Sortierung wird im Grunde genommen eigentlich immer auf 2 Dinge geachtet. Einerseits, welche Zertifizierungen hat das Ei vielleicht? Das ist bei uns eigentlich nur der Unterschied, ist bayerisches Bio-Siegel drauf oder nicht. Ansonsten sind alle Betriebe gleich von den Qualitätsbestimmungen, aber natürlich dürfen die 2 Baden-Württemberger Betriebe nicht in Eier, wo das bayerische Bio-Siegel drauf ist, logisch. Und ansonsten wird vor allen Dingen auf das MHD, also auf die Legetage einfach geachtet. Das ist die größte Herausforderung, die sozusagen die Produktion immer hat, dass man sagt, okay, man kommt immer mit den Einschränkungen des Mindesthaltbarkeitsdatums zurecht und verwertet quasi die Eier immer entsprechend, damit halt wirklich die dann auch nicht zu alt werden, sondern rechtzeitig in den Handel rausgehen.
Die Kräutereier, unterscheiden die sich in der Haltung oder ist das eher ein Marketinginstrument?
Die Kräutereier sind daraus entstanden, dass wir auch relativ früh schon angefangen haben, mit Kräutern im Futter zu experimentieren. Einfach weil die auch einen positiven Einfluss auf die Gesundheit der Tiere haben. Und dann ist man irgendwann natürlich drauf gekommen, okay, wenn wir das schon machen, dann wäre es doch vielleicht auch eine witzige Idee, das quasi auch im Handel entsprechend gegenüber den Kunden zu kommunizieren. Und daraus ist dann das Kräuterei entstanden.
Aber es sind nicht spezielle Betriebe, wo die Kräutereier rauskommen.
Oder? Nee, die Kräuter haben wir dann flächendeckend mittlerweile bei den Betrieben eingesetzt, einfach weil es ja allen Tieren gut tut, diese Zusätze im Futter zu haben. Also die Kräutereier sind tatsächlich nicht aus Marketinggründen entstanden, sondern aus Tierwohlgründen und wurden dann halt auch aufs Marketing oder auf den Handel einfach umgesetzt. Ja.
Wenn ich hier irgendwie Bratenschü, Geflügel und so sehe,
das ist
das
nichts, was wir im Angebot haben tatsächlich. Was wir aber im Angebot haben, sind schon verschiedene andere Glasprodukte. Wir haben eine Hühnersuppe und entsprechend dazu auch Bouillon und Fond. Die wird in einer kleinen, ja, Manufaktur kann man es schon nennen, auch wenn das so ein neumodischer Begriff ist, aber es ist wirklich ein sehr, sehr netter kleiner Betrieb, geleitet von einem älteren Paar, wo wirklich noch alles in Handarbeit gemacht wird, die ganzen Hühner in Handarbeit ausgelöst werden und eben diese Suppe und Bouillon und Fond hergestellt werden. Und dann haben wir zusätzlich noch im Zuge dieses ganzen Zwei-Nutzungs-Themas, da sind wir 2019 schon mal stark reingegangen, haben das Ganze dann aufgrund mangelnder Nachfrage leider wieder so ein bisschen reduzieren müssen, haben allerdings immer noch so einen gewissen Kundenstamm und halten da dann auch fest. Und da haben wir einerseits die Eier, die wir eben auf Mitgliedsbetrieben erzeugen, und andererseits haben wir noch eine Bolognese, eine Gulaschsuppe, ein Frikassee und einen Fond, der aus den zwei Nutzungshuhn Gockeln wiederum hergestellt wird. Das machen wir allerdings auch nicht im Haus, sondern das macht der Peter Schubert für uns, der ist in der Nähe von Nürnberg.
Haben die Legebetriebe dann auch eine Garantie, dass die Gockel alle abgenommen wurden, oder ist es Teil der Gockel, die über die Biohen AG läuft und der Rest müssen...
Die zwei Nutzungshuhn Gockel?
Genau.
Die werden tatsächlich auch, deswegen passt es so gut für uns mit dem Glasprodukten, die werden tatsächlich auch dann über den Peter Schubert im Normalfall vermarktet. Also der Betrieb quasi, der Betrieb bei uns kauft nur die Legehennen, quasi die Gockel wieder werden andererseitig gekauft und laufen dann eben in diese Produkte rein.
Aber wenn ich mich für ein Zwei-Nutzungshuhn das Modell entscheide bei Ihnen, dann weiß ich, dass die Gockel auch wegkommen.
Ja, um die muss man sich dann nicht selber kümmern. Das ist allerdings aktuell wirklich nur ein Betrieb bei uns, der dieses Zwei-Nutzungshuhn macht. Das ist einfach, wir finden es zwar eine sehr, sehr gute Sache und hoffen auch, dass sich das in Zukunft wieder ein bisschen besser etabliert. Es ist allerdings gerade, wo einfach immer wieder auch dieser Preisdruck so da ist, noch eine sehr schwierige Geschichte. Und tatsächlich hat da der Bruderhahn diesem Projekt auch keinen Gefallen getan, weil es den VerbraucherInnen teilweise schwierig zu erklären ist, was denn der Unterschied zwischen einem Bruderhahn und einem Zwei-Nutzungs-Gockel ist. Oder wo da, ja, wie sich das unterscheidet. Viele haben irgendwie das Gefühl, das wäre irgendwie so eins.
Ein bisschen weiter ausgeholt, sage ich mal. Gibt es sonst von Ihrer Seite noch irgendwie Vorgaben an die Betriebe, die sie erfüllen müssen? Bestimmte Hühnerrasse, bestimmte Fütterung, bestimmte Haltungsbedingungen, die über die Bioverband-Vorgaben hinausgehen?
Wir haben eigene Richtlinien tatsächlich. Da sind noch ein bisschen Ansprüche an die Stallgestaltung tatsächlich gestellt. Kann auch jeder bei uns auf der Website einsehen, in denen sie interessieren. Die sind allerdings jetzt nicht mit irgendwie, also unterscheiden sich jetzt nicht mehr exorbitant von den allgemeinen Verbandsrichtlinien. Wir haben allerdings auch schon die seit, ich glaube 2004 oder 2005, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass wir diese eigenen Richtlinien haben, sind also sehr, sehr früh damit reingestartet, wo Verbandsbio auch noch gar nicht so ein krasses Thema war. Daher kommen die einfach, wenn wir uns damals schon Gedanken dazu gemacht haben. Jetzt sind da einige Punkte einfach durch eben die Verbandsregeln so ein Stück weit obsolet dann geworden. Ansonsten machen wir jetzt keine Vorgaben an die Hühnerrasse. Das kann der Betrieb gestalten, wie er möchte. Ob das dann braune Hennen sind oder Braunleger, Cremeleger oder jetzt auch Weißleger, das ist uns, da sind wir tatsächlich offen. Wo wir tatsächlich eine Vorgabe machen, weil wir einfach da einen sehr hohen Qualitätsanspruch haben und glauben, dass das einfach sehr, sehr viel für das Ei auch ausmacht, ist tatsächlich die Futtermühlen. Die Wahl der Futtermühlen ist bei uns eingeschränkt. Wir sind da aktuell auf zwei, mit denen wir quasi da entsprechende Vereinbarung haben, beziehungsweise einfach die, mit denen entsprechend das alles mal durchgesprochen haben, dass wir da auch die Qualitätsstandards soweit gewahrt sehen, wir uns das vorstellen und die entsprechend auch eben das Futter mit dieser Kräutermischung und allem drum und dran entsprechend abmischen für uns. Oder, also bei welcher dieser beiden wiederum der Betrieb dann bestellt, ist ihm auch wieder freigestellt. Genau. Aber da gibt es schon eine gewisse Einschränkung. Ansonsten gibt es, wie gesagt, keine direkten Einschränkungen. Wir haben in verschiedenen Bereichen wieder verschiedene Partner, mit denen wir einfach schon länger teilweise zusammenarbeiten und mit denen wir teilweise auch Rahmenvereinbarungen schließen, also auch mit Jungvermarktern, auch mit Tierversicherungsvertretern zum Beispiel, haben wir Rahmenvereinbarungen, die wir unseren Mitgliedsbetrieben dann anbieten. Sagen, hey, guck mal, da haben wir das und das rausgehandelt, könntest du dort beziehen? Muss er aber natürlich nicht. Wenn der Betrieb dann sagt, nee, möchte er lieber woanders machen, dann kann er das da auch woanders machen. Ja. Wir versuchen halt immer so ein bisschen unsere Betriebe auch, ja, so ein Stück weit an der Hand zu nehmen und auch irgendwo die Fülle der Betriebe dann dazu zu nutzen, um vielleicht bei dem einen oder anderen ein bisschen bessere Konditionen aushandeln zu können.
Das ist ja eigentlich so auch der grundsätzliche Vorteil als Legebetrieb, wenn ich sage, ich nutze so eine Legegemeinschaft.
Genau, das ist eben
Arbeit weniger vielleicht und
das ist eben der Gedanke. Wir machen zum Beispiel, also wir sind auch CAT-zertifiziert, die Zertifizierung muss natürlich auch jeder Betrieb machen. Da übernehmen wir allerdings auch Kosten und übernehmen auch einen Teil des Verwaltungsaufwands, soweit wir es denn können. Genau. Und mit solchen Dingen versucht man da einfach so ein bisschen, ja, einen Mehrwert auch zu schaffen, eben durch die Mitgliedschaft in der Gemeinschaft. Wir haben auch zweimal im Jahr eben Lieferantentreffen, wo alle Lieferanten eingeladen sind, zu kommen. Und dann gibt's meistens externe Vorträge mit Themen, die wir irgendwie auch interessant finden. Wir hatten tatsächlich jetzt letzte Woche auch wieder Lieferantentreffen. Da hatten wir auch einen Referenten, der einfach zu Biosicherheit im Betrieb referiert hat, was ja gerade ein großes Thema ist. Fanden wir dann ganz passend und ganz spannend. Und am Nachmittag erzählen wir meistens noch mal ein bisschen was so von uns intern, auch noch mal mit Themen, die wir vielleicht irgendwie relevant finden. Den Herrn Hagel kennen Sie ja schon, das ist unser Geflügelberater. Der bildet sich sehr viel auch immer fort, was einfach das Thema Legehennenhaltung angeht. Jetzt beim letzten Lieferantentreffen hatten wir dann im internen Teil noch mal kurz was zum Beispiel Kalk zur Beigabe zum Futter, wie man da das lösen kann, dass das auf die Futterkette dann so ein bisschen mit dosiert wird. Falls da Probleme einfach beim Betrieb sind, dass er sagt, okay, ich würde gerne ein bisschen mehr Kalk noch dem Futter hinzufügen. Hat sich ein Betrieb gewünscht und dann behandelt man das halt mal kurz da. Erzählen meistens aber auch so ein bisschen was zur Vermarktungslage aktuell. Haben auch schon diverse Male so kleine Ausflüge dann gemacht mit unseren Betrieben, wo wir Junghennenaufzüchter angeschaut haben. Oder Ende dieses Jahr werden wir wahrscheinlich noch eine Futtermühle mal anschauen. Ja, all solche Dinge machen wir da. Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe. Alle 2 Monate gibt es eine Art Newsletter von uns. Also, ich glaube, es ist nicht für alle Betriebe was. Wir hatten auch schon Betriebe, die dann ja uns wieder verlassen haben oder gar nicht zu uns gekommen sind, denen das vielleicht auch so ein bisschen zu viel war. Wir haben aber auf jeden Fall auch viele Betriebe, die das sehr schätzen, einfach diesen engen Austausch und diesen Zusammenhalt, dieses Persönliche. Und ja, ich glaube, das machen wir da teilweise anders, ein bisschen als andere Packstellen. Aber das ist eben auch der Grundgedanke von unserer Firma, dass wir nicht einfach irgendwie, ja, du hast jetzt hier einen Vermarkter, der vermarktet deine Eier und ansonsten gibt's da quasi keine Berührungspunkte, sondern es soll ja eben auch, also wir haben das Legegemeinschaft ja auch im Namen, wollen das auch so, diesen Gemeinschaftsgedanken auch so ein bisschen tragen und haben deswegen das da auch relativ familiär immer.
Ja, herzlichen Dank für das ausführliche Gespräch. Dankeschön.
Sehr gerne.
Weiterführende Beiträge und fachliche Hintergründe finden Sie in unserer Fachzeitung Landwirt. Dort beleuchten wir aktuelle Herausforderungen rund um die Land- und Forstwirtschaft, kompakt aufbereitet mit Blick auf die Praxis im deutschsprachigen Raum. Mit einem Abo bleiben Sie nicht nur informiert, sondern unterstützen auch unabhängigen, fundierten Agrarjournalismus, gerade in Zeiten, in denen die Landwirtschaft oft vereinfacht dargestellt wird. Alle Informationen zu unseren Abos finden Sie auf unserer Website www.landwirt-media.com. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Euer Landwirt-Team.